Herzlich willkommen zu Episode 11 des Videothekenkind-Podcastes. Wie in Episode 10 schon angeteasert, wollte ich irgendwann mal eine Episode machen zu Gutter Balls und ich habe mir überlegt, fuck it, warum nicht gleich die nächste Folge? Darum jetzt hier Episode 11 zu Gutter Balls aus dem Jahre 2008 oder 2007 von Ryan Nicholson, genau. Also er ist 2008 erschienen, er wurde aber 2007 gedreht. So, also schon mal kurz wie immer, das war jetzt so ein kleiner Hauch der Produktionsgeschichte. Dieses Mal gibt es auch eine, wie ihr schon vielleicht gelesen habt, Anekdote zu diesem Ganzen. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Also kommen wir zum ersten dann doch kurz zur Handlung. Es dreht sich um eine Gruppe jugendlicher Tweens, Twenties in ihrer mit, sagen wir mal einfach so, sie sind College Kids oder sowas. Also sie sind schon sehen schon ein bisschen älter aus, als ob sie aus der Highschool raus sind. Irgendwo im Nirgendwo in Kanada oder den USA in einer Bowlingbahn. Es ist die erste Nacht. Die spielen Bowling, haben Spaß. Dazu kommen dann eine Gruppe Yuppies mit einem Nerd. Die sind die Bullies. Also es ist so typisch 80-Jahre-Flick. Die nerven sie. Es gibt Krawalle, einer bekommt aufs Maul. Ein Mädchen der Gruppe bleibt zurück und wird vergewaltigt. Vorher hatten sie noch ausgemacht, dass sie am nächsten Tag sich treffen und ein Duell machen, alles oder nichts. Also so typisch halt 80 Jahre Klischees über. Da verliert man noch gerade mal den Faden. Nur 80 Jahre Klischees über Wettbewerbe, die alles lösen und der Held, dass das Mädchen dann bekommt. So, ihr wisst schon, Ski, Unfälle, Fußball, Sport, ihr kennt das. So typische 80-Jahre-Comedy, Klischee. Und sagt, das Mädchen wird vergewaltigt. Am nächsten Tag geht es dann los auf der Bowlingbahn. Das Duell soll starten. Und ein mysteriöser Name taucht auf, BBK. Wer ist BBK? Im Deutschen ist es der Bowlingbahn-Killer. Im Englischen ist es der Bowling-Back-Killer. Dieser hat das natürlich auf die Jugendlichen abgesehen und bringt einen nach den anderen um. So wie ein typischer Slasher. So, das zu der Rahmenhandlung, an die sich der Film aufreiht. Das ist halt, wir kommen dann gleich dazu, ein bisschen später dann, zu den Mechaniken des Slashers. Und also jetzt nicht so tiefgehend, dass ich das Genre dann, also man muss das Genre dafür dann schon mal anreißen, weil es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich jetzt über einen reinrassigen Slasher in diesem Podcast spreche. Deswegen vielleicht doch etwas mal das Genre einreißen und mein Mikrofon dann doch mal abstellen, weil langsam wird es schwer zu halten. So, abgestellt, das schneiden wir nicht raus. Uncut, genau. Und damit auch die Überleitung dann zum Produktion und Hintergründen. Wie schon erwähnt, der Film ist 2008 erschienen, wurde 2007 im Sommer über 3 Wochen gedreht. Er ist von Ryan Nicholson, über den hatte ich ja dann schon mal etwas ausführlicher in Episode 10 über Dead Nude Girls von ihm gesprochen, sagt er, leider verstorbene Regisseur, der am 8. Oktober 2019 von uns gegangen ist, also knapp ein Jahr hinter uns ist. Er hat an sehr, sehr vielen Special-Effekten mitgearbeitet und Masken und sowas gemacht, sei es Predator Upgrade, Riddick, White Christmas, Reindeer Games, Andromeda, sagt seinen eigenen Filme, Color, Dead Nude Girls, Femin, Star Vehicle, Hänger, Live Feed, also ihr merkt schon so Sachen. Und dann hatte ich das erwähnt auch, also bei Warcraft im Film, Mosselweiß, C2, C2 oder La Petite Mort 2 zum Beispiel. Und wie gesagt, Gutter Balls war damals sein erster Film, der so für Aufmerksamkeit sorgt. Der hat vorher schon ein paar gemacht, die dann untergingen. Also Live Feed konnte man ihn noch nicht zuordnen. Live Feed hat auch sehr, sehr extrem viele Splatter-Effekte und Grafikgewalt, dass er in Deutschland halt nie unzensiert erschienen ist, mit einer FSK-Freigabe. Dasselbe Problem hat natürlich auch Gutter Balls gehabt. Aber zu Gutter Balls gibt es dann doch eine coole Anekdote. Ich habe mal gegoogelt, um mir das in Erinnerung zu rufen. Also es muss Sommer 2008 gewesen sein. Also ist ungefähr Sommer 2008. Ihr kennt die Multiplex-Kette UCIs. In der UCI gibt es, also gab es mal, ich weiß es aktuell wahrscheinlich nicht, weil ich glaube nicht, dass in irgendeinem Kino Spätvorstellungen Filme laufen. Ich weiß es aktuell wirklich nicht durch Corona und sowas, also bis vor kurzem vielleicht oder auch damals, war Freitag immer das Midnight Movie Spezial um 23 Uhr, also nicht um Mitternacht, aber der Film lief halt bis nach Mitternacht. Da hat man für 5 €, also der Eintritt war quasi gratis, man musste aber, hat dann quasi einen Gutschein für 5 € gekauft, für Verzehr, für Snacks an der Theke. Und wir wissen alle, im Kino bekommt man für 5 € Verzehrgutschein und ein bisschen Nachos, Popcorn, zahlt noch was drauf. Das ist, also damit haben sie Gewinn gemacht. Und da liefen dann die Filme und Gutter Boys war angekündigt und es war auch angekündigt, dass er dort im Kino unzensiert laufen würde. Das heißt also, ich habe damals meinen Kumpel André geschnappt und wir sind damals noch nach Dessau in das UCI-Kino gefahren, um uns Gutter Boys anzuschauen. Also das heißt also, ich habe diesen Film offiziell im Kino gesehen. Das ist jetzt aber noch nicht die ganze Geschichte. Also wie gesagt, er lief ungeschnitten im UCI Kino. Das ist wirklich so bestätigt. Ich war damals live und auch bei den anderen unzensierten Versionen, die ich gesehen habe, außer der Hardcore-Version, die halt hergedacht so, das ist ein bisschen mehr Sex drin und so, dann gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Lief er komplett ungeschnitten in einer bescheidenen deutschen Synchro. Also wenn ihr es tun wollt, schaut ihn euch vielleicht doch lieber im O-Ton an, weil in der englischen, deutschen Synchro hat man manchmal auch den O-Ton ein bisschen drüber, ist sehr schlecht synchronisiert, sehr billig synchronisiert, weil man hat hier einen Film, der seiner Zeit voraus ist und dann bringt man ihn halt im Kino in der deutschen Synchro, weil das Publikum muss halt durchstehen. Das Publikum, was in so einem Film geht, ist halt sehr speziell. Es ist ein bisschen anders speziell. Es ist nicht vielleicht, es ist schon ein bisschen genreaffin, aber es sind halt auch viele Jugendliche, die noch einen Film schauen gehen wollen, bevor sie in Disco gehen. Ja, so 23 Uhr, dann ist man. Es gab wirklich nicht viele Trailer. Der Film fing dann so fast pünktlich an. 90 Minuten später, so bis um 1 vielleicht. Und ab in die Disco bis um 3, 4, 5 Uhr morgens. Ist also perfekt, weil wir wissen alle, Discos sind vor 0 Uhr niemals so, geht die Party niemals richtig ab. Aus meiner Zeit damals, also. Man hat auch ab und zu Leute gesehen, die man dann in Gothic-Clubs und sowas auch getroffen hat. Genau. Also dann lief halt der Film und ich habe das schon erwähnt, es kommt eine Vergewaltigung. Diese Vergewaltigung ist sehr, sehr drastisch. Die ist angelehnt an Spit on Your Grave und an Angeklagt, weil ein Mädchen wird auch auf der Flippermaschine vergewaltigt und es kommt auch ein Bowlingpin zum Einsatz. Während dieser Szene verließen dann schon mal, wenn ich mich nicht täusche, 7 Leute den Film. Und danach, glaube ich, noch ein oder zwei nochmal. Also, man merkt halt, also, Leute verlassen wirklich das Kino bei Filmen. Also, es war eine Gruppe Jugendlicher, so 18, 19, 20. Also, die haben das gesehen und es war vielleicht doch zu viel für sie oder sowas. Also, das einzige Mal, wo dann über 20 Leute den Film im Laufe der Zeit verlassen haben, war bei Toxic Avenger 4. Man hat natürlich die nie wieder getroffen und fragen können, warum habt ihr jetzt diesen Film verlassen? War euch so schlecht? War das, was ihr da gesehen habt, hat euch das jetzt doch zu sehr überfordert? War es zu krass? War es zu heftig? Genau wie gesagt, diese Vergewaltigung ist halt auch wirklich nicht darauf angelegt, wie andere Szenen in diesem Film erotisch zu wirken oder expliziter zu sein, weil die ist nun wirklich in der normalen Kinofassung nicht so explizit wie andere Szenen vorher, wenn sich das besagte Vergewaltigungsopfer vorbeugt und man ihre Vulva sieht. Wie gesagt, das hatten wir schon bei Dead Mad Girls, Ryan Nicholson geht da voll aufs Ganze. Also, die deutsche FSK-freigegebene Fassung ist nur noch ein Rumpf, also vergesst es. Es gibt aber genug Alternativen. Aktuell gibt es ihn jetzt seit 2018 auch auf Blu-ray und da ist dann auf DVD auch die längere Fassung drauf, die ich hier auch nochmal habe. Also, ich habe den Film ein paar Versionen zu Hause. Also, er erzählt zu meinen Lieblings-Horrorfilmen und Slasher-Genres, das ist jetzt ganz einfach. Also, jetzt kommen wir mal von der Anekdote weg. Wir hatten, dass die Leute Kino verlassen haben. Ich habe ihn im Kino gesehen, habe danach ein paar Mal noch gesehen. Habe natürlich auch damals die ungeschnittene DVD von Shock Entertainment gekauft. Und dann auch auf die anderen Werke von Ryan Nicholson gekommen. Vielleicht irgendwann später jetzt, also jetzt nicht wirklich im nächsten Podcast, vielleicht auch mal seine anderen Filme besprechen. Wie gesagt, Sammlung suchen, sowas. Also, ich weiß manchmal nicht, wo meine Filme stehen in meiner Sammlung. Die ist riesengroß. Genau. Also, kommen wir doch jetzt dann mal doch zu dem Film an sich, beziehungsweise, ja, Hintergrund hatten wir schon, Handlung auch. Also, kommen wir jetzt zu dem Film an sich. Es ist ein Slasher-Film, ein reinrassiger Slasher-Film, der aber viel, viel derbere Gewalt- und Sexszenen hat und eine Vergewaltigung. Das heißt also, Bryan Nicholson ist natürlich auch riesengroßer Horrorfilm-Fan gewesen. Das hört man im Audiokommentar, weil er erklärt dann so manche kleine Anspielungen noch drin sind im Film. Es gibt so eine Anspielung an 967 Evil von Robert Englund, das Regiedebüt von Freddy Krueger damals. Gesagt, dann als Bitter Quave und dann angeklagt. Thriller, Drama, Gerichtsdrama mit Jodie Foster aus den 80er Jahren. Also, ihr merkt schon, es geht, wird durch und so. Natürlich ist der Film angelegt an Bistu in Deutschland oder Slimeballo Society Wars aus Slimeballorama, ein David da Costa-Film aus den 80er Jahren, der ungefähr auch dann irgendwann auf einer Bowlingbahn ein bisschen mitspielt, also in einer Bowlingbahn. Das ist aber ein böser Dämon, ein Bowling-Pokal drin, sehr, sehr unterhaltsamer, auch sehr, sehr unterhaltsamer, also Entertaining-Bereich Film, der viel Spaß macht, ihn zu schauen, weil er dann mehr so leichtfüßig ist und nicht so blutig wie Gutter Boys. Aber Gutter Boys geht in diese Richtung. Er soll auch in den 80er Jahren spielen, so rein optisch sieht das so aus, aber es sieht doch so aus, ob der einfach die Jugendlichen gerade voll auf Retro-Trend machen. Das Besondere ist einfach erst von 2008. 2008 war jetzt nicht unbedingt Retro-Wellen-Charme und 80er-Jahren-Charme und Hommagen an alte Slasher-Filme, sondern es war, wie schon erwähnt, voll Torture-Porn. Das heißt, Hostel, Saw, alles mögliche, Folterungen ohne Ende, Geisterhorror natürlich wie immer und langsam ging es dann auch bald los mit Found-Footage-Filmen. Genau, das heißt also, das Genre war des Slasher-Films war zwar da, aber dann halt auch wirklich so Low-Budget-Horrorfilme, wie es halt immer noch ist. Gesagt, das Slasher war eigentlich nie tot, also kurz in den 80er Jahren, bis dann von Scream wieder neu belebt worden ist, mit Meta-Humor unterlegt worden ist und dann natürlich auch wieder die neue Slasher-Welle in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er. Und dann jetzt ab und zu auch wieder, aber die, wie gesagt, das ist halt, es hat sich halt ein bisschen das Slasher auch tot manchmal, weil das Genre-Muster ist halt einfach gleich. Ein mysteriöser Killer taucht auf und bringt Leute um. Am Ende gibt es dann die Auflösung, wer der Killer eigentlich ist und wieso er das getan hat. Weil man muss natürlich auch erklären, warum das ist. Meistens sind diese Slasher schon sehr moralisch und christlich konservativ, naiv von den USA, weil wer Sex hat und Drogen nimmt, stirbt halt, sind immer die ersten Opfer. Und halt der Schwarze damals, also Rassismus war auch noch ein bisschen dabei. Bei Gutter Boys ist das dann zum Glück etwas anders, weil Bryan Nicholson macht seinen Hommage wirklich gut. Er hat diesen 80er-Jahre-Slasher-Film-Flair und Komödienunterhaltung. Es wird sehr, sehr viel geflucht, sehr, sehr viel Sex angespielt und er nutzt natürlich die Mechaniken dann doch etwas anders. Es dauert nämlich sehr, sehr lange, bis BBK auftaucht. Also der Film nimmt sich seine Zeit, um uns die Figuren einzuführen und die Handlung. Im Grunde ist es dann auch egal, wer am Ende der Killer ist. Die Auflösung ist wirklich sehr, sehr klischeebelastet. Ich war erstaunt, dass es. Also, trotzdem funktioniert sie jedes Mal. Auch wenn man natürlich nach dem x-ten Mal schauen, jetzt wie bei mir, dann doch schon mitkriegt, dass manches einfach nicht so ungefähr funktionieren kann, wie der Film das will. Aber das ist egal. Funktioniert in sich und ist logisch. Das heißt, also, der Film setzt dann doch auf diese Slasher-Optik: der Killer taucht auf, bringt seine Opfer nacheinander um, jeder Mord wird brutaler und ist anders. Und das ist dann auch schon ein Hinweis auf das Finale. Das will ich jetzt natürlich an dieser Stelle noch nicht spoilern. Sagen wir einfach mal so, die Auflösung ist dann doch schon etwas moderner gehalten als so typisch 80er-Slasher. Aber Ryan Nicholson, wie gesagt, nimmt sich Zeit. Wir sehen die Charaktere. Er nimmt sich auch Zeit für diese Vergewaltigung. Er sagt, das ist sein Hommage an Spit on Your Grave und diesen 80er-Jahre-Film. Den habe ich leider nicht gesehen. Das Spit on Your Grave habe ich auch gesehen ein paar Mal. Also es ist schon sehr, sehr deutlich. Wie gesagt, und es ist auch sehr, sehr heftig. Deswegen haben damals auch im Kino diese 7 Leute den Film wahrscheinlich verlassen. Wie gesagt, falsches Ende und so. Also es ist halt auch noch eine anale Vergewaltigung. So das Schlimmste, was man filmischen Mythos und Menschen antun kann. Wenn ich jetzt abschweife und dann sage, also, dass Analsex halt quasi unchristlich ist und das schlimmste Tabubruch aller Zeiten ist, weil es zeugt halt keine Kinder davor. Vergewaltigung ist halt auch nochmal so etwas Schlimmeres als eine ganz normale vaginale Vergewaltigung. Also beides ist sehr, sehr schlimm im filmischen Kontext und wahrscheinlich auch im echten Nebenkontext ist eine Analvergewaltigung halt bei allen Geschlechtern möglich. Man siehe American History X, wo er auch vergewaltigt wird als Bestrafung, weil er halt seine Rasse ihr wisst schon, wenn ihr Mac erst gesehen habt, sonst gibt es eine Szene aus dem Knast, aus den Rückblicken deines Lebens, wo er anal vergewaltigt wird. Das ist für die kein Sex, das ist für die Bestrafung, weil er halt die Neonazis verraten hat. Das ist halt quasi ein anderer Film, ein anderes Thema, ein anderer Kontext. Wie gesagt, es wird halt ziemlich heftig, erstmal diese Szene, und dann wechselt aber auch schon wieder dieser Ton des Films. Es gibt wieder diesen Humor. Das ist halt so ein Stilbruch, den man nur in Horrorfilmen machen kann, weil ein Drama wäre so ein Stilbruch dann. Naja, es funktioniert halt, aber es reißt dann erstmal als Zuschauer vielleicht wieder raus. Und hier muss er das wieder in den Film reinfinden. Das macht er sehr gut, weil die Figuren, der nächste Abend taucht auf, sie tauchen nach und nach auf. Es tauchen noch ein paar andere Figuren auf. Wir brauchen natürlich viele Opfer für den Killer. Der Zuschauer möchte natürlich Putrus singen. Und dann geht es erstmal in die Vollen. Und das auch sehr grafisch. Das erste ist halt quasi 69 Sex und man sieht auch schon einen Blowjob. Also, sagt, wie bei Dead Nude Girl schon erwähnt, von Nicholson versucht das sehr, sehr, arbeitet sehr, sehr grafisch, sehr, sehr explizit, sehr, sehr detailreich bei seinen Filmen und schreckt halt vor sowas nicht zurück. Jetzt kurzer Umschwenk zu Hänger, da gibt es eine Szene, wo eine Frau mit einem Mini Hello Kitty Vibrator masturbiert. Die sagt, also, er baut sowas ein, das sind seine Vorlieben, sein filmischer Stil, woran man ihn auch immer wieder kennt, auch wenn der Filme tritt, die dann vielleicht doch etwas harmloser waren als andere, aber Gutterboys geht da in die Vollen. Und das ist auch rein optisch dann so. Es gibt so ein paar Kamerabewegungen, Moves, es ist halt Einstellungen, es gibt Neonlicht von der Bowlingbahn, das sieht halt in HD dann hübscher aus als in einer Videofassung. Es ist natürlich kein Film, der auf teurem Material gedreht worden ist, weil es halt eine recht billige Produktion war. Dafür sind die Effekte sehr, sehr gut gelungen, weil Ryan Nicholson macht halt nun die Effekte. Wie gesagt, das Finale sticht dann nochmal in den Gewaltgrad und im Exzess sehr, sehr stark hinaus. Das Einzige, was etwas merkwürdig ist, ist, wir haben eine Transsexuelle in dem Film, Transsexuellen, ein Mann, zu der jetzt eine Frau werden will. Und die Bestrafung des Killers, er bringt sie erst um und er wirkt ihn mit dem Bodenkiller und dann schneidet er den Penis in zwei und nach Tod wird er noch umoperiert zu einer Frau. Also ist das jetzt so nochmal so, okay, ich habe dich umgebracht, aber ich erfülle deinen letzten Wunsch und mache dich jetzt vollkommen zur Frau oder sowas. Also das ist etwas, es ist wahrscheinlich eher grafisch gedacht und es ist eine coole Mod-Idee, wenn man dann den Penis rausschneidet und den dann in zwei spaltet. Das tut auch beim Zuschauen sehr, sehr weh, weil es geht halt, es ist ein extrem guter Effekt und es geht halt, die Kamera hält voll drauf. Also die Kamera schwenkt in den seltensten Fällen irgendwo weg bei diesem Film. Es hält voll drauf bei den Morden, bei der Nacktheit, soweit man es halt machen kann. Also sehr, sehr viele Mädchen in diesen Filmen entblößen sich. Das ist dann auch wieder so typisch Slasher-Film, weil man kann das Final Girl vielleicht ja an, rein optisch auch schon vom Outfit und dann natürlich auch vom Verhalten. Alle anderen Figuren in diesem Film sterben dann halt doch typisch Slasher-weise. Es hat dann auch wieder diesen naiven, christlich-konservativen Charme, dass halt Sex hier bestraft wird und also es ist halt diese typischen Genre-Slasher-Konversionen, dass halt die Sex haben und sich daneben nehmen und saufen. Drogen genommen, wird ein bisschen gekifft, glaube ich, im Auto, sterben müssen. Und dann wird halt sehr, sehr viel geflucht. Es gibt, glaube ich, über 500 Mal das Wort Fuck oder sowas on Kant. Und also, ihr merkt schon, Gutterboys ist dann diese Art von Film, der definitiv an ein erwachsenes Publikum gerichtet ist und nirgendwo eine Freigabe bekommen würde, ungeschnitten mit irgendeiner Prüfung. Also da wird kein Prüfteam irgendwo sagen, den Film sehen dann, ja okay, da ist ab 18, ohne Schnitte. Also der kommt durch keine Freigabebehörde der Welt durch. Außer vielleicht in China, wenn der japanische Mörder und die bösen Japaner sterben würden, dann würde vielleicht irgendwie da erscheinen, aber ist auch wieder Sex drin und Sex ist dann auch wieder so, muss raus. Das hatten wir ja dann schon bei Lazy, Hazy, Crazy, das Thema mit dieser expliziten Darstellung von Nacktheit. Und Gutterboys ist halt auch in diese Richtung, es ist explizites, erwachsenes Publikum, halt das Typische, was man früher in der Videothek gefunden hat, darum auch dieses Thema des Podcastes. Und diese Morde sind dann halt auch unterschiedlich gefilmt, hier und da. Im Hintergrund müsst ihr manchmal auf ein paar Details achten. Es ist sehr interessant, vor allem Klos, was so an Sprüche vor die Wand sitzt. Und so ein paar kleine Gags mit der Kondomautomaten-Untersuche. Das heißt also, sie denken an Verhütung. Also spielte dann wahrscheinlich in den 80er Jahren schon, wo HIV dann da war oder das Mädchen nicht schwanger wird, weil sonst war es eigentlich egal, dass irgendjemand sich ein Kondom holt und macht. Aber hier ist es dann wahrscheinlich eher so schon die Vorbereitung für den nächsten Kill. Und das notgeile Mädchen muss natürlich auch irgendwie sterben. Und der Junge auch. Interessant. Eine interessantesten Morde ist, hinter der Bowlingbahn wird jemanden mit einem Bowlingpin das Gesicht eingeschlagen, der Schild eingeschlagen. Jedes Mal, wenn der Killer zuhaut, bewegt sich das Bild und wackelt mich, aber nicht nur das, sondern es sieht so aus, als ob die Filmrolle so ein bisschen zittert und aus der Spur gerät. Das ist natürlich jetzt für Generationen, die mit digital aufgewachsen sind, ein bisschen merkwürdig. Also das ist so der Anschein, das wackelt so, das Bild, es wackelt so hin und her, so ein bisschen so bumm, so als ob gleich der Film quasi reißen würde oder aus der Spur laufen würde und dann der Film reißen würde. Das ist halt auch so eine kleine Hommage an diese Filme, weil irgendwann waren sie halt abgenudelt und bestimmte Stellen wurden vom Vorführer zurückgespult und nochmal vorgeführt. Es fehlt eigentlich nur so ein bisschen so die digitale Verfremdung, dass Bildmaterial dann da schlechter ist, so was quasi Tarantino und Rodriguez dann bei Grindhouse gemacht haben in beiden Filmen, beziehungsweise Tarantino noch ein bisschen offensichtlicher und Rodriguez auch, dass halt der Vorführer manche Stellen dann zurückgespult hat und nochmal gezeigt hat für das Publikum in den Kinos. Und hier ist es halt wirklich so BAM und dann BAM, BAM, BAM und dann wackelt das Bild immer mehr und mehr, je heftiger Schlag wird das. Achtet da mal drauf, das sind so kleine Details, die Gutter Boys dann von der Masse abheben, nehmen dem offensichtlichen, der expliziten Gewalt und der Sexszenen und Nacktheit und dem Derben. Also es ist halt, wie gesagt, es ist kein leichter Film. Es ist aber definitiv ein sehr, sehr cooler Slasher-Film, der halt das Genre dann nicht neu erfindet, aber das Genre für sich nutzt. Die ganzen Genre-Konventionen, die 2008, also wir wussten, ihr kennt alle seit Scream, die ganzen Regeln des Slasher-Films, wie sie erklärt worden sind und dass man sie macht, er sagt aber, 2008 war halt die Retrowelle noch nicht da, er war seinerzeit weit voraus mit dem 80er-Retro-Charme. Es wirkt heute interessanter und auch auffälliger als damals. Damals im Kino hatte ich nicht dran gedacht, als ich damals meine erste Kritik oder Review zu dem Film geschrieben habe, dass der Film in den 80er Jahren spielen soll. Ich dachte halt einfach, ja gut, 2008 hatte noch nicht jeder ein Smartphone oder Handy bei sich. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man sich einen Abend mit seinen Freunden trifft und dann einfach ohne Handy irgendwie Zeit verbringt und sowas. Aber ja, doch, er soll halt in den 80er Jahren spielen. Das fällt heute doch eher auf. Eher auf durch die Mode, den Look und den hervorragenden Soundtrack und die Songs, die darum dachte, sehr stark an 80er Jahre für mich erinnern, dass das pure Liebe des Genres und der Zeit dadurch durchbegrenzt wird, dann versucht zu machen. Es funktioniert an manchen Stellen nicht so gut, aber es ist egal, es ist unglaublich guter Slasher-Film für eine andere Generation an Slasher-Film-Fans, der Ryan Nicholson danach natürlich nicht versucht hat, das selber nochmal zu drehen, denn Hänger ist komplett anders, eine komplett andere Richtung, alle mit Masken und Prothesen und noch ekliger, noch abgefahrenere Sachen. Sagt dazu irgendwann viel, viel später mehr. Aber lasst euch, wie gesagt, besorgt euch Gutter Boys unzensiert, gerne noch auf Blu-ray von Shock und Co. Genießt es, schaut ihn euch an, habt Spaß bei den Filmen, versucht diese kleinen Details zu entdecken, achtet drauf, wie gesagt, damals im Kino, wenn das Mädchen sich nach vorne beugt und man ihre Vulva sieht, das war damals, hab ich das gerade nicht gesehen oder war das so wieder so ein kleiner Schnitttrick, wo man denkt, man sieht was und dann hat man es doch nicht gesehen. Also es ist jetzt nicht so Basic Instinct, Sharon Stone schlägt ihre Beine auseinander und die Kamera ist natürlich drauf und wir sehen, dass sie keinen Höchsten anhat. Das ist ja hier ungefähr selber, es ist ungefähr so wie Basic Instinct, diese Szene. Das ist halt, für einen kurzen Moment so, und dann so, und dann für Film weiter und man denkt so, okay. Das habe ich definitiv gesehen und das ist definitiv heftiger. Kein Wunder, dass der Film für ein Publikum ab volljährig ist. Also da machen wir uns nichts draus, das ist halt auch nach heutigen Maßstäben immer noch definitiv expliziter als so manche andere Sachen. Jetzt nicht unbedingt in diese Kunstszene, wo Nacktheit und irrigierte Glieder und Großaufnahmen von Vulvas, wie bei Katrin Prilar, Lars von Trier, sowas mäßig ist, sondern es ist halt hier doch schon eher zur Erregung und Unterhaltung des Publikums gedacht. Aber halt dann doch wieder in diesen Medium-Film und Medium-Slasher eingebunden. Und damit denke ich mal, werde ich diesen Podcast jetzt beenden, weil ich habe jetzt genug zu Gutterboss gesagt, am Stück, was mir eingefallen ist, was ich darauf aufmerksam machen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe dann auch nächste Woche einen anderen Film, diesmal wirklich nicht Hänger, sondern was anderes. Ich habe ja noch einige in Aussicht, die ich geplant worden, die auch kommen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch schönen guten Abend, schönen guten Morgen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.